fasst noch einmal den Titel zusammen als Schulmedizin und andere Heilmethoden. Und ich glaube, wir dürfen von ihm erwarten, dass die Offenheit, die die letzten Tage hier gekennzeichnet hat, trotz aller Kritiken nach manchen Seiten auch in seinem Vortrag zum Ausdruck kommt. Obwohl er, meine Damen und Herren, Schulmediziner ist. Ich darf dann Herrn Professor Groß bitten.
Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, Sie kennen alle das bekannte Sprichwort, den Letzten beißen die Hunde. Nun, ich bin zwar nicht der Letzte, der heute spricht, aber ich bin der letzte Mediziner, der auf einer der Heilkunde gewidmeten Tagung zu Wort kommt. Und mit dieser Situation möchte ich mich zunächst beschäftigen. Es liegt in der Natur des Themas und war den Veranstaltern wohl durchaus bewusst, dass die ganz divergenten Behandlungsmethoden, wie sie auf diesem Kongress in einer erfreulichen Fülle und Buntheit vorgetragen wurden, nicht unter einem Nenner zu vereinen sind. Wenn ich mich zusammenfassend dazu äußern soll, so ist es wohl zweckmäßig, zuerst den eigenen Standpunkt aufzuzeigen, also, wie man bei uns sagt, Flagge zu zeigen. Ich selbst habe die Methodik meines ärztlichen Berufes immer als angewandte Naturwissenschaft und Psychologie vertreten und werde dies weiterhin tun. Ich beobachte aber mit aufmerksamem Wohlwollen Versuche von Kollegen, die ihren Patienten unter bestimmten Bedingungen mit anderen Methoden helfen wollen. Ich glaube, dass ich das schon mehrfach in Kommissionen der Deutschen Bundesärztekammer und in ausgesuchten Beiträgen pro und contra, übrigens mit Hunderten von Leserbriefen jeweils, im Deutschen Ärzteblatt bewiesen habe. Dafür habe ich, fast möchte ich mit Stolz sagen, Prügel bezogen von allen Seiten. Ich möchte daraus aber nicht den logisch unhaltbaren Schluss mancher Politiker ziehen, dass Angriffe aus ganz entgegengesetzten Lagern nur zeigen, dass man sozusagen in der Mitte und richtig liegt. Die kontroversen Meinungen, die wir in den letzten Tagen gehört haben, erinnern mich in zweifacher Hinsicht an das Verhältnis der großen Weltreligionen oder auch nur der christlichen zueinander. Erstens, bis heute hat keine die andere so überzeugt, dass sie in den wesentlichen Meinungsverschiedenheiten sich auf ihre Seite geschlagen hätte. Zweitens, trotzdem ist es ein Merkmal unseres ausgehenden Jahrhunderts, dass man sich begegnet, miteinander spricht, sich besser versteht und unter Wahrung der eigenen Glaubensgrundsätze zum Wohle der Menschen zusammenarbeitet. Für die naturwissenschaftlich fundierte Medizin wie für die anderen Heilmethoden gilt zurzeit im Prinzip genau das Gleiche. Keine ist zurzeit bereit, auf die eigene Substanz zu verzichten, durchschreitet, wenn ich recht sehe, der Prozess des wechselseitigen Verständnisses fort. In diesem Sinne vermeide ich, jedenfalls für meine Person, herabsetzende Schlagworte wie Allopathie oder Schulmedizin auf der einen, Paramedizin oder Außenseitermedizin auf der anderen Seite. Ich glaube, wir sollten derzeit nur von naturwissenschaftlich begründeten und bisher nicht mit naturwissenschaftlich bewiesenen Methoden sprechen. Ich komme zur naturwissenschaftlich fundierten Seite der Heilkunde. Während wir auf der einen Seite feststellen können, dass die naturwissenschaftlich-technische Medizin von Erfolg zu Erfolg schreitet, haben wir auf der anderen Seite Fakten, die wir nicht einfach ignorieren können und die ich im Einzelnen noch ausführen werde. Lassen Sie mich zum besseren Verständnis sagen, dass in der Medizin die Diagnostik sich schneller entwickelt hat als die Therapie. So kam es im 19. Jahrhundert zu den großartigen Entdeckungen der Diagnostik, die, wenn auch keineswegs ausschließlich, vorzugsweise an die Schulen von Paris und Wien geknüpft waren. während die therapeutischen Möglichkeiten weit zurückblieben. Der Ehrgeiz der Kliniker jener Tage war, wie Friedrich von Müller einmal treffend sagte, den Sektionsbefund möglichst genau vorauszusagen. Der Basler Medizinhistoriker Buess und die Wiener Medizinhistorikerin Ernaleski haben diesem therapeutischen Nihilismus eingehende Studien gewidmet. Heute hat sich die Situation fast in ihr Gegenteil verkehrt. Breitdeckende Medikamente wie Cortisonderivate oder andere Hormone, Cephalosporine, Mediatoren, Lymphokine, Rezeptorenblocker und anderes verführen den Arzt dazu, vordergründige Erscheinungen zu behandeln, also Symptome zu kurieren, statt die Ursachen zu ergründen, das heißt Ätiologie und Pathogenese, die wahren Grundlagen einer kausalen und damit auf die Dauer allein wirksamen Behandlung. Es passt in dieses Konzept, dass Wied und seine Schüler in den USA die klassische Diagnose abgesehen wissen wollen von einer sogenannten Problemorientierung, die bei der Entlassung des Patienten mit seinen verschiedenen Facetten ganz oder teilweise abgeschlossen ist, sondern die später bei wieder neuen Behandlungen oder neuen Aufnahmen angeknüpft werden kann. Doch kehren wir damit zur naturwissenschaftlich orientierten Medizin und anderen Heilmethoden zurück. Wir müssen nolens volens zwei Fakten zur Kenntnis nehmen. Erstens, die naturwissenschaftlich begründete Medizin musste im 20. Jahrhundert erleben, wie immer größere Zahlen von Patienten aus der üblichen ärztlichen Behandlung ausbrachen. Der gewiss neutrale Münsteraner Medizinhistoriker Rothschuh hat in seiner Monographie Naturheilbewegung, Reformbewegungen, Alternativbewegungen dieses Phänomen als besonders bemerkenswert hervorgehoben und seine verschiedenen Gründe angeführt, die ich hier im Einzelnen nicht diskutieren kann. Zweitens. Der Freiburger Praxisforscher Schrömgens hat mit seinen Schülern Schönrock und Stutzer vor einigen Jahren 1052 Ärzte der Bundesrepublik in 4 Ländern auf den Einsatz von sogenannten, wie er es bezeichnet, Außenseitermethode in der Praxis befragen können. Knapp 2% verwandten diese ausschließlich, etwa 16% ganz überwiegend, rund 70% gelegentlich und nur 11-12% selten oder nie. Wir müssen aus dieser repräsentativen Umfrage den Schluss ziehen, dass über die Hälfte der niedergelassenen praktischen Ärzte nicht naturwissenschaftlich fundierten Behandlungen zuneigt oder diese doch gelegentlich verwendet. Die Spitzenreiter dieser Methoden waren übrigens in absteigender Reihenfolge die Homöopathie, die Hunege-Techniken, also Injektion von Procain und Koffein in Form von Impletol und die Akupunktur. Vor diesem Hintergrund möchte ich nun jeweils Bemerkungen zu den in meiner Sicht naturwissenschaftlich begründeten und zu den in meiner Sicht nicht naturwissenschaftlich begründeten Methoden machen, mit anderen Worten zu den Grenzen zwischen orthodoxer und nicht orthodoxer Medizin, ohne die beim Kongress ausführlich diskutierte Methode im Einzelnen nochmals auszubehandeln. Ich beginne mit den Vorteilen naturwissenschaftlich begründeter Methoden. Auch den Anhängern sogenannten Außerseitermethoden dürfte es schwerfallen, auch nur eine einzige, schwere, nicht zur Selbstheilung neigende Krankheit zu nennen, deren erfolgreiche Bekämpfung, jedenfalls in breiter epidemiologischer Sicht, Einzelfälle gibt es überall, ich kenne ihn aus 35 Jahren Onkologie, Beispiele spontaner Heilung von Krebsen erzählen, nicht von der Anwendung physikalischer oder chemischer Erkenntnisse herbeigeführt worden wäre. Dies dürfte auch bei der Geißel unserer heutigen Tage, bei AIDS, auf das ja schon eingegangen wurde, nach allen bisher vorliegenden Informationen zutreffen. Die außerordentlichen Fortschritte der beiden letzten Jahrzehnte in der Diagnostik, ich erinnere beispielsweise an die bildgebenden Verfahren, oder in der Therapie, ich erinnere beispielsweise nur an die Immunmodulation, sind ausschließlich den Naturwissenschaften und der mit ihnen eng verbundenen Technik zu verdanken. Dass wir dabei die Selbstheilungstendenz des kranken Organismus unterstützen und nicht unterdrücken, versteht sich wohl von selbst. Grundlage gesicherter Behandlung ist und bleibt in meiner Sicht die nachgewiesene Wirksamkeit im kontrollierten klinischen Versuch, den auch das Bundesdeutsche Arzneimittelgesetz vom 24.08.1976 für jede Neuzulassung außer bei den Homöopathika zwingend vorschreibt. Auf die einzelnen Fragen einer solchen Prüfung brauche ich hier nicht einzugehen. Außer bei Arzneimitteln mit mehr subjektiver Wirkung und damit gewöhnlich Ungefährlichkeit werden die Prüfungen der sogenannten Phase 2, das heißt die Erprobung an wenigen Patienten, und der Phase 3, das heißt die Erprobung an zahlreichen Patienten, aller Regel nach nicht mehr gegen ein sogenanntes Placebo, das ist meist nicht verantwortbar, sondern gegen die allgemeine und anerkannte derzeitige Standardtherapie durchgeführt. Der Kranke hat deshalb die Wahl, konventionell behandelt zu werden oder mit einem neuen Präparat und potenziellem Vorteil, aber auch dafür ein potenziell höheres Risiko in Kauf zu nehmen. Ich kann mich deshalb dem Vorschlag meines leider zu früh verstorbenen Freundes Gerhard Kienle aus Hertingen nicht anschließen, den Ausdruck Behandlungsvertrag durch den abstoßenden Ausdruck Experimentiervertrag zu ersetzen. Ich möchte vielmehr die Äußerungen des englischen Ärztepräsidenten Atkins übernehmen, der die Bedeutung randomisierter, das heißt dem Zufallsprinzip folgender klinischer Studien mit der Einführung des Penicillins in seiner Bedeutung verglichen hat. Randomisierte Studien, also dem Zufall folgende Studien, gibt es übrigens auch in der Homöopathie, zum Beispiel durch Mössinger oder durch Wiesemann. Nur sind diese Ansätze in meiner Sicht zu selten, die eingebrachten Probanden zahlmäßig gegenüber den klinischen Erprobungen mit mehreren tausend Patienten zu wenig eindrucksvoll. Was eine sauber durchgemachte, randomisierte Studie leistet, zeigt unter vielen erst vor kurzem die im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie von Pungwarin und anderen. Die Gruppe konnte an 93 Patienten mit frischen Hirnblutungen zeigen, dass die bis heute in fast allen Lehrbüchern der Neurologie empfohlenen Gaben hoher Dosen des Cortisonderivats Dexamethason nicht nur nichts nützt, sondern sogar schadet. Ich komme damit zu den Nachteilen naturwissenschaftlich begründeter Methoden. Wie immer in der Medizin stehen den unbestreitbaren Vorteilen naturwissenschaftlich fundierter Methoden auch Nachteile gegenüber. Einen hatten wir schon genannt. Er besteht in der heute meist zu erreichenden Unterdrückung vordergründiger Erscheinungen statt einer kausalen Diagnose. Seien wir doch ehrlich, wie viele von uns greifen in einer überfüllten Sprechstunde zum Rezeptblock, um bei einem aufgedrehten Husten zum Beispiel diesen zu unterdrücken, ohne der Ursache, etwa einem beginnenden Bronchialkarzinom, nachzugehen. Der Griff zum Rezeptblock nach keiner oder einer nur oberflächlichen Untersuchung des Kranken ist verführerischer und leider allzu häufig. In einer umfangreichen Analyse in Nordcarolina haben Internisten jeweils zwei, die 4 Wochen in einer Sprechstunde, teilnahmen, festgestellt, dass Patienten mit Bauchbeschwerden im Sitzen und unausgezogen untersucht worden sind. Auch hinsichtlich der Kontrolle randomisierter Studien gibt es Einwände. Bei relativ geringen Unterschieden widersprechen sie sich zum Teil. Um alle Prüfungen und ihre Kriterien zu übersehen, bedürfte es besonderer Synopsen, die zurzeit noch kaum existieren und über die wir etwa beim Einfluss von gerinnungshemmenden Substanzen auf den Herzinfarkt ganz unterschiedliche Dinge lesen. Drittens, viele Medikamente sind nicht indifferent oder mit unerwünschten Nebenwirkungen belastet. In einer Sammlung aus 12 internationalen Statistiken kamen Groß und Früge für die Praxis auf 2-5% unerwünschter Wirkungen, davon 0,2% lebensbedrohlicher, für Krankenhäuser auf 6-22%, davon 0,2-3% mit tödlichem Ausgang. Das sind Zahlen, meine Damen und Herren, die wir nicht einfach ignorieren dürfen. Viertens. Schwerwiegende Nebenerscheinungen werden erst oft in der sogenannten Phase 4, das heißt nach Zulassung des Medikaments und der Anwendung bei 5 oder 10 oder 20.000 Kranken erkennbar. Ich erinnere beispielhaft an die schweren Augenschäden nach dem scheinbar so aussichtsreichen und damals als optimal geltenden Beta-Blocker Dalzig. So muss man sich fragen, ob wir gerade Kranken mit leichten subjektiven Störungen, eventuell nur der Befindlichkeit oder chronischen Leiden mit hoher Lebenserwartung, wie etwa in der rheumatoiden Arthritis, mit dem Hammerschlag schwerenden Stoffwechsel eingreifender Medikamente etwas Gutes tun. Gerade hier haben geduldige Führung, Ausschöpfung aller psychischen, sozialen, physikalischen Hilfen, eventuell unterstützt durch milde Medikamente, ihren Platz und ihren in der heutigen Hektik mit ihrer Reparaturmentalität oft verdrängten Platz. Meine Damen und Herren, ich komme damit zu den nicht naturwissenschaftlich gesicherten Methoden und werde sie ebenfalls nach Vor- und Nachteilen aus meiner Sicht behandeln. Zunächst zu den Vorteilen naturwissenschaftlich nicht begründeter Methoden. In aller Regel ist ihre Anwendung, jedenfalls in der Hand von Geübten und nach sorgfältiger Abklärung der Beschwerden und Erscheinungen, ohne Risiko. Mit anderen Worten, die Behandlung als solche ist ungefährlich. Das mag einer der Gründe sein, weshalb eine zunehmende Zahl von Kranken, vor allem mit chronischen Leiden, sich in unserem ökologisch orientierten Zeitalter den natürlichen Behandlungsverfahren zuwendet. Ich behaupte keineswegs, dass bei den unbestreitbaren Erfolgen nur eine Placebo-Wirkung oder die Droge Arzt im Sinne von Balin vorliegen, wie das häufig von meinen Kollegen behauptet wird. Die sogenannten Außenseiter sind allerdings gewöhnlich auch die besseren Psychologen. Sie nehmen sich Zeit für den Patienten und praktizieren damit das sogenannte biopsychosoziale Krankheitskonzept, mit dem enge das bisherige biomedizinische oder operationale Konzept ablösen wollte. Darüber hinaus haben verschiedene Verfahren ihre ganz besonderen Indikationen, die in den Vorträgen dieses Kongresses ausführlich behandelt wurden, von denen ich viel gelernt habe und bei seinem Abschluss noch nicht einmal und die bei seinem Abschluss noch einmal aufgezählt werden brauchen. Ich komme damit zu den Nachteilen naturwissenschaftlich nicht begründeter Methoden. Hier haben wir zu trennen zwischen die einem kritischen Beobachter noch verständlichen Methoden und deren heutiger Sicht pure Charlatanerie. Leider ist der Übergang fließend. Ich habe zum Beispiel einen seinerzeit international bekannten und in den illustrierten Zeitungen hochgelobten sogenannten Krebsforscher erlebt, der bei einer Patientin von mir mit Lipoid-Lymphogranulomatose gegen teures Geld wochenlang Sauerkrautwickel anwandte, selbstverständlich ohne jeden Erfolg. Nun zu einigen Einwänden. Erstens, wenn wir eben gesagt hatten, dass diese Art von Behandlung meist ungefährlich und risikoarm sei, so gilt das natürlich nur für die Anwendung selbst. Das Risiko liegt in der versäumten Zeit. Das heißt, dass bei einem zunächst noch operablen und später inoperablen Tumorleiden symptomatisch behandelt wird. Zweitens, auch von den Anwendern nicht naturwissenschaftlich fundierter Methoden muss man in meiner Sicht einen Wirksamkeitsnachweis verlangen. Der eigene Glaube und die unbestrittene Unschädlichkeit genügen nicht. Auch die bereits angesprochenen Einzelerfolge lassen sich bei der heute oft unterschätzten Selbstheilungstendenz des Organismus praktisch für alle Krankheiten nachweisen. Leider scheitern diese häufig daran, dass die sogenannten Naturheilkundigen ihre eigene, ich möchte sagen individualspezifische Methodik haben und nicht bereit sind, sich mit anderen zur Prüfung gleicher und aufeinander abgestimmter Verfahren zusammenzuschließen. Wenn man 30 Jahre lang Rezepte mit 8, 10, 12 Heilpflanzen als Ingredienzien oder sogenannte hochpotenzielle Homöopathika gesehen hat, so müssen auch bei einem unvoreingenommenen Betrachter Zweifel erlaubt sein. Der bereits erwähnte Eduard Rothschuh, Landwirt, Physiologe, Medizintheoretiker und Medizinhistoriker, schrieb dazu, und ich zitiere ihn, er sagt, die Hauptschwäche der Naturheilkunde, wie aller Außenseiter, liegt in der Regel in ihren handgestrickten Theorien von Gesundheit, Krankheit und Heilung. Sie entsprechen meist Bekenntnissen und kaum Erkenntnissen, obwohl das fast immer behauptet wurde. Meine Damen und Herren, was ich ausgeführt habe, möchte ich jetzt von der Objektebene auf eine höhere Ebene, auf die Metaebene heben, und wir erkennen dann, dass der naturwissenschaftlich fundierten Medizin und den anderen Heilmethoden, wie sie die Veranstalter ganz wertneutral zusammengefasst haben, recht verschiedene Philosophien zugrunde liegen müssen. Ich möchte fast sagen, auf der einen Seite der Positivismus, Materialismus und Reduktionismus, auf der anderen Seite der Vitalismus und der heute mehrfach angesprochene Holismus. Lassen Sie uns auf beide noch einen kurzen Blick im Zusammenhang mit unserem Thema werfen. Selbstverständlich kann ich diese großen Antithesen der Philosophie hier nur streifen, nicht im Einzelnen ausführen, so sehr ich mich mit ihnen beschäftigt habe. Zunächst zum Positivismus. Obwohl der Positivismus etwa der Wiener Schule und sein Rebound-Effekt aus England und Amerika nach dem Kriege für viele Philosophen schon passé ist und der Rationalismus von Kant bis zu den Popper-Schülern wieder zunehmend an Boden gewinnt, sind im Westen wie im Osten Gesundheitspolitiker und die technischen Eliten Positivisten und nicht so sehr oder pragmatische, was nicht so sehr verschieden ist, pragmatische Materialisten. Sie glauben an das letzte irgendwann, irgendwo, aber immer Machbare und vergessen darüber das Objekt, besser das Subjekt, den kranken Menschen. Auch in den islamischen Ländern ist die Auseinandersetzung zwischen Positivismus und Religion in vollem Gang. Denken wir nur beispielhaft beim Islam an Khomeini und seine zahlreichen Gegner. Das Wesentliche am Positivismus, wie er in der naturwissenschaftlichen Medizin praktiziert wird, ist ein Glaube an das letztlich überall Machbare, an den unaufhaltsamen technischen Fortschritt. Als ich dieser Tage einen Vortrag über den Krankheitsbegriff vor Kölner Professoren hielt und auf das biopsychosoziale Konzept Engels abhob, erwiderte mir ein Biochemiker, dass sich dies alles in absehbarer Zeit auf molekularbiologische Erkenntnisse reduzieren lasse. Hier haben Sie ein Extrembeispiel des Positivismus. Der Positivismus beherrscht heute als Scientismus, als Wissenschaftsgläubigkeit auch das Denken unserer Politiker und Forschungsorganisationen in der Bundesrepublik und in Österreich wohl meist als liberaler Progressismus. Sein Begleiter ist ein Empirismus, der in seiner radikalen Form zu schweren Fehlentscheidungen und zu jener tiefen Skepsis geführt hat, an der unsere Zivilisation, auch unsere naturwissenschaftliche Medizin leidet. Zum Reduktionismus möchte ich den Nobelpreisträger Wiener und seinen Schüler Rosenblüt anführen, die sagten, das Universum ist so komplex, dass wir es nicht übersehen oder gar beherrschen können. Es hilft uns nur, die Reduktion auf immer einfache Formen, bis diese entweder durch das Experiment nachgeprüft oder durch unsere Erfahrung klarifiziert werden können. Umgekehrt stellen die sogenannten Außenseitermethoden dem Holismus und dem Neovitalismus nahe. Der Holismus verlangt vom Arzt, dass er in einer Art von Comprehensive Approach, wie es in Amerika heißt, das heißt einer immer näher kommenden Annäherung an den ganzen Menschen, in seiner körperlichen, seelischen, sozialen, ökologischen, ökonomischen Bedingtheit nicht kranke Organe erfasst und behandelt. So weit, so gut. Der in den USA weit verbreitete Holismus wird nach dem Urteil von Kennern zurzeit in über 50 Zentren betrieben. Er wird aber in seiner Ausbreitung behindert, nach amerikanischen Angaben, erstens durch sogenannte Trittbrettfahrer, die ihre unerwiesenen und dubiösen Heilmethoden in das Gewand des Holismus einbringen. Zweitens, durch unzureichende Honorierung zeitraubender persönlicher Zuwendung bei einer immer noch unausgewogenen Übergewichtung technischer Leistungen. Drittens, durch politische und standespolitische Einflüsse. Der Vitalismus eines Bergson oder Driesch gilt unter den Biologen heute nicht mehr viel. Der amerikanische Philosoph Beckner schreibt zum Vitalismus. Kurz gesagt, Vitalismus kann nicht widerlegt werden. Wenn diese Eigenschaft verbunden ist mit Versuchen, das Leben in Termen zu erklären, die zu den problematischsten innerhalb der Philosophie gehören, erkennt man leicht, dass der Vitalismus zu den schlimmsten Formen eines intellektuellen Obskurantismus, das heißt einer Wissenschaft im Dunkeln, gehört. Meine Damen und Herren, ich komme damit zu meiner Zusammenfassung. Die Konsequenzen lassen sich vielleicht in zwei Sätzen zusammenfassen. Erstens, zwischen den naturwissenschaftlich fundierten und der nicht naturwissenschaftlich fundierten Medizin gibt es in absehbarer Zeit ebenso wenig eine Übereinstimmung wie zwischen den verschiedenen Religionen. Zweitens, unabhängig von unseren verschiedenen Bekenntnissen, lassen wir uns verstehend aufeinander zugehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich möchte mich ganz besonders bei Professor Gruss bedanken. Die Klarheit seines Vortrages kann nicht übertroffen werden. Und Sie haben hier auch herausgehört, und das war der wesentliche Grund, warum wir gerade Professor Gruss ersucht haben. Und hier danke ich noch einmal Professor Holbig für diese Hilfe, dass wir ein solides Wissen, einen soliden Stand und andererseits auch eine Offenheit haben. Eine Offenheit und ein Wissen, das nicht nur das medizinische Verstehen einschließt, sondern auch die philosophischen Hintergründe. Professor Gruss hier bei uns ständig am Podium war, die Diskussionen geleitet hat, ist für uns und für den Kongress und für Imago Mundi von einer nicht abschätzbaren Wichtigkeit. Nur so ist es uns gelungen, dass wir nach außen in der Fachwelt wirklich beachtet und heute, wie ich in der Resonanz in Presse und Gespräch gehört habe, als Imago Mundi Kongresse anerkannt sind als ein Forum einer hohen Toleranz, einer sauberen Form der Diskussion und einer echten Form einer grundsätzlichen Orientierung, und zwar einer Orientierung, wo das Wohl des Menschen im Mittelpunkt steht. Und das ist das Um und Auf der Medizin, sowohl der naturwissenschaftlich begründbaren wie der naturwissenschaftlich noch nicht begründbaren. Hinzu kommt noch, dass Professor Gruss ja in der Bundesärztekammer steht und eine entscheidende Persönlichkeit im Gesundheitswesen Deutschlands und darüber hinaus ist und zudem in der Deutschen Ärztezeitung den wissenschaftlichen Teil redigiert, der Chef des wissenschaftlichen Teils und der Information ist, daher diese ungeheuer bedeutende großer Stellenwert, der damit gegeben ist. Nur auf diesem sachlichen Boden und einer Offenheit können wir einen Brückenschlag machen und alles, was heilend wirkt, irgendwohin hereinholen und auch jener Charlatanerie, und das muss ich sagen, ist heute fast schon epidemiehaft, wo Leute ein Kurschen machen, Lymphdrainage, 3-4 Stunden Schulung, wo ich sogar erleben musste, dass durch solche Blickverengungen einer Person, die immer hier bei uns war, das Augenlicht verloren hat. Und daher muss einfach verlangt werden, wer heilend dem anderen begegnet, muss eine Gesamtverantwortung übernehmen. Aber um Verantwortung zu übernehmen, muss ich auch ein Gesamtwissen haben. Ansonsten bin ich Sektierer bzw. Charlatan. Also, Professor Gruss, nehmen Sie daher meinen ganz besonderen Dank aus dieser Perspektive entgegen. Und ich freue mich und hoffe, dass wir in Verbindung bleiben können und dass die Möglichkeit besteht, wenn Fragen sind, dass ich Ihr geschätztes Wissen etwas abzapfen darf. Wir gehen nun in die Pause. Ich möchte nur Folgendes noch nennen. Der Film von Professor Schneider liegt draußen am Tisch, kann bezogen werden.